Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören das vorgeschlagene Predigtwort zu diesem 15. Sonntag nach dem Trinitatisfest aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Stärke uns den Glauben, so bitten die Apostel ihren Herrn. Vielleicht eine merkwürdige Aufforderung, die Apostel hier loslassen gegen Jesus. Aber Jesus kritisiert sie deswegen nicht. Er kritisiert sie deswegen nicht, weil man ja auch vielleicht meinen könnte, naja, wenn einer einen starken Glauben erbittet, dann hat er eben einen schwachen Glauben. Aber so denkt Jesus nicht. Er kritisiert seine Jünger nicht für diese Bitte: Herr, stärke uns den Glauben. Und liebe Gemeinde, es ist hochinteressant an dieser Stelle, wir befinden uns ja noch weit vor der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und seiner Einsetzung der Jünger ins Apostelamt nach Pfingsten. Hier werden an dieser Stelle von Lukas ganz bewusst die Jünger schon bereits Apostel genannt. Das sind also nicht irgendwelche Leute, die keinen Glauben hätten oder sonst irgendetwas, sondern sie werden hier Apostel genannt, Gesandte, sie sind Boten Jesu. Es geht hier an dieser Stelle aber nicht um ihren eigenen Glauben als Apostel, sondern es geht in diesem Absatz darum, wie diese Nachfolger Jesu, diese Männer, stark werden in ihrem Christusglauben, in ihrem Vertrauen auf Jesus Christus. Denn diesen Christusglauben brauchen sie, um ihr Apostelamt dann später ausüben zu können, nämlich Jesus Christus in dieser Welt zu bezeugen und den Menschen bis an die Enden der Erde die frohe Botschaft zu verkündigen. Herr, stärke uns den Glauben. Ich denke, auch wir müssen immer wieder damit anfangen, dies Jesus hinzulegen, ihn darum zu bitten: Herr, stärke uns den Glauben. Denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass an der Kraftlosigkeit unserer Gemeinden und Kirchen dieser Hauptmangel das Hauptverantwortliche ist, dass wir Christen zu wenig auf die Stärke des Christusglaubens vertrauen, dass wir einen Mangel haben an Glauben auf Jesus Christus, dass wir zu wenig unseren Herrn darum bitten, dass er uns immer wieder stark macht im Glauben an ihn. Und fragen wir einmal uns selbst: Wann haben wir selbst das letzte Mal Jesus gebeten: Herr, stärke mir den Glauben? Ich kann mir gut vorstellen, damals, als die Apostel zu Jesus kamen und darum gebeten haben, dass sie anschließend von Jesus etwas wunderbar Großes erwartet haben. Etwas Großes, um ihren Glauben so stark und fest zu machen. Aber Jesus reagiert, wie so oft, ganz anders, als die Menschen es erwartet haben. Jesus redet nicht von etwas Großem, er macht auch nicht etwas Großes, sondern Jesus redet von etwas ganz Kleinem, von einem kleinen Senfkorn. Jesus sagt: Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiße dich aus, versetze dich ins Meer, und der Baum würde gehorchen. Glaube so groß wie ein kleines Senfkorn. Liebe Glaubensgeschwister, wir müssen an dieser Stelle eine klare Unterscheidung uns bewusst machen, nämlich die Unterscheidung zwischen kleinem Glauben und Kleinglauben. Das sind nämlich zwei komplett verschiedene Dinge. Kleinglaube wird von Jesus bei den Menschen immer wieder kritisiert. Kleinglaube wirft Jesus meinetwegen seinen Jüngern vor, als sie sich einmal auf dem Boot auf dem See Genezareth befunden haben. Ein starker Sturm sie bedrohte, Jesus schlief noch und die Jünger bekamen Angst bis auf die Knochen. Ihnen fehlte das Vertrauen, dass ihr Herr und Meister, der bei ihnen ist, sie bewahrt in dieser schweren Stunde. Und Jesus bezeichnet das als Kleinglaube, weil die Jünger ihm nichts zugetraut haben. Kleinglaube, das ist das, was wir vorhin auch in unserem Sündenbekenntnis bekannt haben, unser mangelndes Vertrauen auf Christus. Kleiner Glaube hingegen ist etwas anderes. Kleiner Glaube hat ja bereits das Vertrauen und die Hinwendung auf Jesus Christus. Und hier geht es eben darum, dass Jesus klar macht, und ist euer Glaube noch so klein wie ein Senfkorn, dann seid ihr bereits in einer Verbindung mit Jesus Christus, dann gehört ihr schon zu ihm. Ich weiß, unter uns ist der eine oder andere Neubekehrte, also Personen, die noch gar nicht so arg lange im Glauben sind. Es gibt aber unter uns auch Geschwister, sie sind vielleicht schon 40, 50, 60 Jahre im Glauben an Christus. Bei denen ist der Senfkorn-Glaube hoffentlich auch schon viel weiter gewachsen, groß geworden, dieses Vertrauen auf Christus, hat eine Reifung bekommen. Und dennoch seid ihr vor Christus im gleichen Stand, ihr seid beide gerettet. Ob du neu bist im Glauben oder alt bist im Glauben, entscheidend ist, dass unser Vertrauen auf Jesus Christus liegt. Oder wir haben eine Konfirmandin unter uns. Frisch bekannt, zu Jesus Christus gehören zu wollen, ihm nachzufolgen. Das ist vollkommener Glaube. Da ist alles drin, was wir zu unserer Rettung brauchen, was wir brauchen, um unserem Jesus nachzufolgen und an ihm zu bleiben. Und ich gehe noch einen Tick weiter. In der letzten Reihe ein kleines Kind. 3 Jahre ist er, glaube ich, jetzt. Ja? Die hat Vertrauen auf Jesus. Die ist getauft. Die Eltern erzählen ihm davon. Die hat in kindgerechter Art und Weise ihr Vertrauen auf Christus. Die hat vor Gott denselben Stand wie einer von uns, der schon 60 Jahre mit Christus lebt. Die ist gerettet, die ist bei ihrem Heiland. Und das meint Jesus mit Senfkorn-Glaube. Entscheidend ist nicht, wie groß unsere eigene Fähigkeit, unser Vermögen ist, vielleicht unsere eigene Glaubenskraft, die wir uns vielleicht zuschreiben mögen. Entscheidend ist, ob wir unser ganzes Vertrauen und ist es noch mit stammelnden Worten und schlotternden Knien ganz auf unseren Herrn und Meister Jesus Christus setzen. Das ist Senfkorn-Glaube. Und dieser Glaube, der irgendwann bei jedem Menschen von euch begonnen hat, dieser Senfkorn-Glaube darf dann wachsen und reifen. Und er soll wachsen und reifen. Wir sollen nicht ewig beim Senfkorn-Glauben bleiben, sondern wir sollen auch in Christus und an Christus und seinem Wort reifen und stark werden im Vertrauen auf ihn. Und wenn wir einen Glauben haben, der Christus alles zutraut, sei es am Anfang unseres Glaubenslebens oder später, dann gelten die Verheißungen, die Jesus hier den Aposteln auch gesagt hat, dass nämlich dann selbst die Naturgesetze dieser Welt keinen Hinderungsgrund sind, dass Christus etwas bewirkt, dass er Wunder tut. Und in diesem Glauben auf die Allmacht Jesu könnten sogar die Jünger einem Baum befehlen, sich ins Meer zu verpflanzen. Also Christus ist alles möglich. Er hat ja diese Welt geschaffen. Er hat die Naturgesetze geschaffen. Es war ihm ein leichtes, diese Naturgesetze zu übergehen und auf dem See Genezareth zu wandeln. Und so ist es ihm auch ein leichtes, einem Berg zu sagen, er soll sich woanders hin verpflanzen. Und wenn wir auf diesen Christus trauen, sind auch uns alle Dinge auf dieser Welt möglich, auch die wir selbst voller Zweifel gar nicht für möglich erachten. Weil es kommt nicht darauf an, ob wir stark sind im Glauben, sondern dass wir vertrauen, dass Jesus Christus allmächtig ist und alles kann. Ein Mensch, der sich Jesus Christus hinwendet, ihm nachfolgt, der wandelt eben auf den Spuren Jesu. Der tut alles in seinem Leben in der Kraft Jesu. Und darin kann er eben Großes bewirken. Hudson Taylor, der große China-Missionar, er hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Schauen wir beim Glauben eben nicht auf uns selbst, auf unser Vermögen, sondern schauen wir nach oben zu ihm, zu unserem allmächtigen Gott. Er kann alles, er ist alles und in ihm können auch wir dann alles auf dieser Welt. Liebe Gemeinde, Jesus spricht hier ganz besonders diese großen Wirkungen an dieses Senfkornglaubens. Wenn ihr nur Senfkornglauben hättet, könntet ihr den Berg und so weiter. Ihr wisst, was da steht. Jetzt können wir natürlich diese kritische Frage stellen, wie soll das wirklich gehen? Ist in uns nicht auch so ein Stückchen Zweifel, das kann doch gar nicht passieren, dass so ein Maulbeerbaum sich einfach ins Meer reinwirft? Aber ich denke, an diesem Punkt müssen wir uns einfach auch wieder vor Augen führen, in welcher Welt wir gerade bei uns im Westen leben. Wir leben inzwischen seit Jahrhunderten in einer Region, wo die Menschen mit ihrem Verstand und auch mit Gottes Gnade viel geschaffen haben, viel Technik entwickelt haben, um den Menschen das Leben auch leichter zu machen. Problem dabei ist, dass die Menschen darüber, über ihre eigenen Kraft, Verstand, vergessen haben, wer eigentlich der Geber dieser ganzen Gaben ist. Dass sie gemeint haben, mit all ihrer Fähigkeit ist ihnen nichts unmöglich in dieser Welt. Sie können mit ihrer Kraft alles bewirken und verändern. Sie hätten diese Welt im Griff und haben Gott darüber vergessen. Und wenn Menschen Gott vergessen, sind sie eben auch blind für das Eingreifen Gottes in dieser Welt. Dann trauen sie Gott diese Wunder auch nicht mehr zu, weil sie mit diesen Wundern gar nicht mehr rechnen und nicht mehr rechnen wollen. Wenn wir in christliche Gemeinden, meinetwegen in Afrika, schauen, wie dort die Glaubensgeschwister ihren Glauben leben und welches Glaubensvertrauen die haben, da werden sie Dinge sehen, wie die ihr ganzes Vertrauen auf Christus werfen, auch meinetwegen in persönlichen Krankheitszuständen. Die haben kein Vertrauen dann auf eine Klinik, auf einen Arzt oftmals, der ist so viele Kilometer entfernt. Die vertrauen sich ganz ihrem Schöpfer und Erhalter des Lebens an. Und sie dürfen dann auch erfahren immer wieder, dass Menschen geheilt werden. Und es ist für mich eine besondere Freude, dass ich diese Erfahrung mit einigen von euch in den letzten Monaten auch machen durfte. Wir haben gerade in unseren Reihen in den letzten Monaten einige Krankheitsfälle gehabt, wo wir wieder ganz neu gelernt haben, das Gebet um Heilung nach Jakobus 5 zu praktizieren. Denn Menschen die Hand aufzulegen, sie Jesus Christus anzubefehlen, ihnen Öl in Form eines Kreuzeszeichen auf die Stirn zu zeichnen und Jesus Christus zu bitten um Begleitung und Heilung. Und wir durften diese Wunder, ich bezeichne das wirklich so, und es waren wirklich drei schwere Diagnosen, die mir im Sinn sind. Es sind Wunder, welche Schritte der Heilung und Genesung schon gegeben werden durften. Dass wir uns nicht falsch verstehen, ihr Lieben. Wir haben keinen Anspruch vor Gott auf Heilung. Das wäre Hochmut. Das hat Petrus vorhin in seinem Brief deutlich kritisiert, wer hochmütig ist vor Gott und so weiter. Wenn wir in aller Demut aber vor Gott auf die Knie gehen, ihm unser Leben hingeben, unsere Sorgen hingeben, auch unsere Krankheit hingeben, dann dürfen wir von ihm auch erwarten, dass er uns hilft und durchträgt. Und zwar auf die Art und Weise, wie er es will für unser Leben. Und dann schenkt er dem einen die Befreiung und die Heilung und den anderen lässt er auch in der Krankheit und lässt ihn meinetwegen auch sterben an dieser Krankheit. Aber hier gilt es, mit unserem ganzen Senfkorn-Glauben an Jesus Christus dran zu bleiben. Darauf vertrauen, was im Römerbrief geschrieben steht, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Sei es deine Heilung, sei es deine Krankheit, sei es dein Sterben. Und auch aus deinem Sterben und deiner Krankheit kann Gott dich zum Zeugen machen für diese Welt. Wenn du festhältst in deinem Senfkorn-Glauben eben an Jesus Christus, wenn du nicht bitter wirst gegen Gott wegen deiner Krankheit oder deiner Sorgen, sondern wenn du darauf vertraust, dass auch der nächste Morgen ein Morgen unter dem Segen Gottes ist und auch wenn es zum Ende geht, zum Sterben geht, dein Sterben zum Segen deines Lebens ist, weil du dann die Herrlichkeit vor Augen hast. Hier können wir mit unserem Leben, mit unserem Leiden, mit unserem Sterben Zeugen sein in dieser Welt. Wenn ein Mensch zum Glauben findet, wenn er anfängt mit seinem Senfkorn-Glauben, dann geschieht bei einem solchen Menschen eine komplette Veränderung seines Lebens. Da wird nicht nur etwas in seinem Leben etwas herumgeschraubt oder die Richtung neu ausgelotet, nein, dann verändert er sich komplett, er bekommt ein neues Leben. Und wenn so ein neues Leben geschieht, dann bleibt das Alte hinter einem. Und deswegen haben wir auch so viele Glaubensberichte von Leuten, die wegen Mord im Gefängnis saßen, aber dann zu einem Menschen geworden sind, der Frieden mit Gott gefunden hat, der Vergebung seiner Schuld gefunden hat und zu einem glaubwürdigen Zeugen Jesu Christi geworden ist. Oder Menschen, die, wenn sie Jesus Christus finden und annehmen, loskommen von ihrer Sucht nach Drogen oder Zigaretten, Alkohol, was auch immer. Menschen, die frei werden von ihrer Erlebnissucht, die meinen, sie müssen in ihren 80 Jahren dieses Lebens alles mitnehmen in dieser Welt, was es gibt, weil es ja danach nichts mehr gibt. Ein Mensch, der zu Jesus Christus findet, der bekommt hier eine Freiheit von diesem Erlebnisstreben. Der hat doch schon alles, was er braucht. Er hat Frieden mit Gott, Frieden mit seinen Nächsten und Frieden mit sich selbst. Und er darf in ganz anderer Art und Weise durch diese Welt gehen und diese Schöpfung, diese wunderbare Schöpfung Gottes auch wahrnehmen. Der kann als Kind Gottes durch diese Welt spazieren und alles mit Freuden annehmen, was Gott uns schenkt. Der hat aber keine Sucht mehr nach diesen Dingen dieser Welt. Da hängt nicht mehr sein Herz dran. Sein Herz hängt dann eben an Jesus Christus. Mit einem Senfkorn-Glauben, wenn der beginnt in einem Menschen, ändert sich tatsächlich alles. Und wenn so etwas beginnt, dann ist das eben die Schnittlinie zwischen neuem Leben und altem Leben. Die Schnittlinie zwischen Jesus Christus und dem Widersacher Gottes. Die Schnittlinie zwischen Gut und Böse, zwischen ewigem Verlorensein und ewigem Heil. Wenn du Jesus Christus vertraust, dann bist du gerettet, dann bist du geheiligt, dann bist du berufen, dann bist du gesandt in seinen Dienst. Und Jesus Christus hat mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung den Wendepunkt gesetzt in dieser Weltgeschichte. Seit Jesus diesen Weg, seinen Kreuzweg gegangen ist, hat sich auch in dieser Welt alles verändert. Und entscheidend ist, ob wir an ihm unser Leben festmachen. Mit ihm hast du alles. Ohne ihn hast du nichts. Aber liebe Gemeinde, das ist genau der Punkt, wo sich in dieser Welt auch die Geister scheiden. An Jesus Christus nämlich scheiden sich die Geister. Und das geht jetzt schon 2000 Jahre lang so. Und diese Entwicklung wird sich auch immer weiter zuspitzen. Und zwar so lange, bis Jesus, wie er es verheißen hat, ein zweites Mal sichtbar auf diese Welt kommt. Und zwar auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, so wird er erscheinen, so hat er es selbst angekündigt. Und wir leben seit der Kreuzigung in dieser Zuspitzung dieser Welt auf dieses Ereignis zu, wenn Jesus ein zweites Mal sichtbar kommen wird. Und diese Zeit, sie wird, umso näher dieser Zeitpunkt kommt, immer dramatischer. Und das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, sondern das hat Jesus ja bereits seinen Jüngern verheißen. Deshalb müssen wir uns auch nicht Kirre machen lassen, wenn wir abends die Nachrichten sehen und jetzt gerade wieder daran erinnert werden, 20 Jahre dieser schlimmen Terroranschläge in den USA. Oder wenn wir vom Krieg hören in Syrien, Afghanistan oder sonst wo, wenn wir von Hungersnöten, Erdbeben, Überschwemmungen hören, das ist schlimm. Und da müssen wir gucken, wie man helfen kann, wie man Frieden schaffen kann. Aber das können nicht wir. Und diese Ereignisse hat Jesus vorhergesehen und hat seine Jünger und auch uns vorbereitet darauf. Er sagt in seiner Abschiedsrede, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wundern wir uns nicht, wenn sich das ereignet, was Jesus vorhergesagt hat, sondern beherzigen wir vielmehr das, was er uns aufgetragen hat. Bezeugen wir Jesus Christus in dieser Welt, liebe Gemeinde. Verkündigen wir sein Heil und seinen Frieden den Menschen. Und bitten wir ihn immer wieder hier in der Gemeinde und jeder für uns, für sich persönlich, Herr, stärke mir den Glauben. Denn ohne Jesus und ohne die Stärkung unseres Glaubens werden wir in dieser Zeit und der kommenden Zeit, was auf uns zukommt, nicht bestehen können. Das werden heftige Zeiten werden. Und darauf hat uns auch der Johannes, der ja der Lieblingsjünger Jesu war, vorbereitet auf diesen Kampf in dieser Welt zwischen Gut und Böse, zwischen dem Widersacher Gottes und Jesus Christus. Johannes schreibt, nee, das ist noch eine Stelle von Jesus, die habe ich noch hier, die wollte ich Ihnen auch noch sagen. Jesus sagt, dann werden sie euch, also die Jünger, die Apostel, der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen, werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also Jesus bereitet uns ganz bewusst darauf vor, dass bis in unsere Gemeinden hinein diese Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse stattfinden wird. Jetzt müssen wir uns fragen, was haben wir denn eigentlich dann von unserem Glauben? Wenn wir in dieser Welt mitten hineingehen, in dieses Kriegsgeschrei, in diesen Kampf, wenn dieser Kampf sogar mitten in unserer Gemeinde sich austoben kann und vielleicht auch wird, auch wir in unserer Neugründung, ich bete immer wieder dafür, dass wir eine ganze Zeit lang bewahrt werden von Angriffen von außen und von innen. Aber machen wir uns nicht vor, die werden auch hier in unserer neu gegründeten Gemeinde entstehen. Und sollten sie nicht entstehen, müsste man sich sogar fragen, ob wir auf dem richtigen Wege sind. Und darauf will Jesus uns auch immer wieder vorbereiten und ausrichten. Und jetzt fragen wir, was bringt mir dann der Glaube, wenn so etwas immer wieder geschieht? Ich antworte eben alles. Der Glaube bringt uns alles, denn mit Jesus haben wir alles. Da sind wir fertig zum Leben, zum Sterben, zum Auferstehen, zum ewigen Leben. Was wollen wir mehr? Und das ist das Schönste, dass wir in dieser Aussicht hier auf dieser Erde leben dürfen und unser Leben gestalten können. Und wir haben dann die Verheißung und den Trost Jesu, wenn er sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Selig werden heißt, dass wir in Ewigkeit bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sein werden, seine Herrlichkeit in Ewigkeit sehen können. Das ist doch eine wunderbare Aussicht, trotz aller Sorgen, Nöte und Kriegsgeschrei auf dieser Welt. Und jetzt komme ich zu dieser Johannesstelle, die ich vorhin schon angedeutet habe. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, da ruft er uns zur Wachsamkeit und Nüchternkeit auf. Er sagt, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr Gottes Geist erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Vorhin nach dem Gottesdienst im Klinikum hat mich eine Dame angesprochen, genau auf diese Stelle hin. Die hat gerade ein kleines Büchlein gelesen von einer ehemaligen Schamanin. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Und dann sagt sie auch, in diesem Buch hat diese Schamanin zu Jesus Christus gefunden. Und sie beschreibt dann in diesem Buch so eine Art Lebenslauf, was sie da erlebt hat. Und da schreibt sie eben auch davon, dass auch in ihren schamanischen Kreisen Jesus eine Rolle gespielt hat. Da kam Jesus vor. Den haben sie verehrt, den haben sie angebetet. Aber das hat eine Begrenzung gehabt, nämlich bei der Bedeutung des Todes Jesu auf Golgatha. Das haben sie nicht als Opfertod für ihre Sünden und als Eingang für ihr Leben angesehen, sondern sie haben sogar bestritten, dass Jesus überhaupt gestorben sein könnte. Denn wenn er ein Prophet ist, braucht er nicht zu sterben. Und hier ist genau die Geistesunterscheidung angesagt für alle Dinge unseres Lebens. Das sagt uns hier Johannes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Also Jesus Christus, der fleischgewordene Gott ist, der am Kreuz für uns gestorben hat, ist und für uns auferstanden ist. Das ist der entscheidende Knackpunkt bei all diesen Dingen, liebe Gemeinde. Und wer dies nicht bekennt, der ist auf der anderen Seite des Antichrists. Hier brauchen wir eine nüchterne Klarheit des Geistes, um eben die Dinge trennen zu können auf dieser Welt. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns immerzu und täglich unseren Herrn bitten, stärke uns den Glauben. Vertraut in allen euren Lebenslagen auf Jesus Christus. Nehmt euch das mal mit in die kommende Woche für jeden neuen Tag. Vielleicht sprecht ihr morgens, bevor ihr aufsteht, Herr, stärke mir den Glauben und geht so zugerüstet in den neuen Tag hinein und vertraut darauf, wenn Jesus zu euch sagt, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und setze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.